Albrecht Mahr, Sie sind Facharzt für Psychotherapie und psychosomatische Medizin, leiten das Institut für Systemaufstellungen und integrative Lösungen, sind Autor, unterrichten auch an Universitäten, halten öffentliche Vorträge zu diversen Themen, machen Seminare. Fast reicht die Zeit dieser Sendung nicht, um aufzuzählen, was alles Sie im Laufe Ihres bisherigen Lebens gemacht haben. Frage, bei welcher dieser Tätigkeiten sind Sie am nächsten bei sich selbst gewesen oder sind es hoffentlich noch immer?
Eigentlich bei der Aufstellungsarbeit, also Systemaufstellungen oder Familienaufstellungen hieß es ja ursprünglich, habe ich diese Qualität am meisten gefunden und finde sie bis heute immer noch am meisten mit mir eins oder mit mir selbst zu Hause. Und das liegt einfach daran, dass ich das so gerne mache. Also gerne im Sinne herzlich gerne. Das bedeutet dabei auch mir, meinem Herzen, meiner Seele, damit auch am nächsten zu sein, vergleichbar mit anderen Tätigkeiten.
Also Familienaufstellungen, Aufstellungsarbeit haben Sie gesagt. Dabei, bei diesen Familienaufstellungen geht es um die Lösung von Konflikten. Es geht auch darum, durch die Lösung von Konflikten in diesen Aufstellungen letztlich auch zu seinem wahren Selbst zu finden und dann auch dazu zu stehen. Wenn man sich jetzt aber umschaut in unserer heutigen Gesellschaft, dann scheint es so, als ob den Menschen diese Fähigkeit, die ich eben beschrieben habe, in dieser neoliberalen Gegenwart, die sehr von Egoismus geprägt ist, abhanden gekommen zu sein. Nehmen Sie das auch so wahr? Und wenn ja, macht Ihnen das Sorge?
Naja, das sehe ich natürlich auch und nehme es wahr. Ich weiß aber von meiner Arbeit, dass hinter dieser, ich nenne das jetzt mal eine Fassade, neoliberal, gewinnorientiert und so, etwas nur darauf wartet, berührt zu werden. Und das heißt, die wesentlichen inneren Bewegungen endlich zu spüren, auszudrücken, in Beziehungen zu erleben. Und das ist nichts, was man den Leuten eigentlich einbläuen müsste, sondern es ist mehr eine große Sehnsucht danach, genau das zu erleben. Und so sehe ich in der Arbeit, natürlich kommen da bereits motivierte Leute, ganz sicher. Ich habe die ja nicht in der Fußgängerzone zusammengeklaubt. Aber bei denen wäre es genauso, bin ich sicher. Wenn ich eine Seminarform mir ausdenke, wo ich Leute in der Fußgängerzone anspreche, kommen sie mal mit, ich habe was Gutes für sie, dann wären die nach einer halben Stunde angetan. Einfach, weil es ein zentrales Bedürfnis von allen Menschen berührt. Und das, was Sie, Frau Maul, neoliberale Orientierung genannt hat, ist ein schaler Ersatz dafür. Das merke ich immer wieder. Und das ist dann wiederum beruhigend, ja, dass man nicht die Welt schon vor ihrem unmittelbaren Untergang sieht, ja.
Sie haben ja ursprünglich als Mediziner gearbeitet, also als Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in einer Klinik. Was hat denn bei Ihnen diesen Berufswunsch ursprünglich motiviert? Also gab es da Vorbilder? Wie kam es dazu?
Ja, das ist kurz erklärt. Mein Vater, der Ingenieur ist und einen feinmechanischen Betrieb geleitet hat, wollte ursprünglich Arzt und Psychotherapeut werden und hat mich entsprechend nicht unbedingt angehalten, die Übernahme der Firma, so wie er das von seinem Vater getan hat, zu übernehmen, sondern einen Weg einzuschlagen, der das dann ermöglicht. Und der Weg war üblicherweise, und das denke ich war auch richtig, zunächst Medizin zu studieren und von da aus Psychotherapie dazuzulernen. Und so habe ich das gemacht und habe immer gefunden, das schränkt mich nicht ein, dass ich das tue, was mein Vater gern getan hätte. Ich war dankbar, dass ich nicht unter dem Druck stand, den Industriebetrieb übernehmen zu sollen. Dies liegt mir wirklich. Und so bin ich für diesen starken Hinweis meines Vaters recht dankbar.
Und Ihr Vater hat Sie dann quasi ausagieren lassen, was er selber gerne getan hätte.
Ja.
Wie war denn grundsätzlich Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater?
Ich will mal so sagen, ich war ihm zu wichtig. Das hatte nun viele persönliche Hintergründe in seiner Biografie. Aber also ich habe noch eine Schwester und ich war für ihn so ein Mensch, der ihm sehr viel bedeutet hat, den er sehr gerne fördern mochte und so. Und das war mir zu viel manchmal. Das hatte was Bedrängendes. Und dem habe ich mich dann halt zu entziehen versucht, eben auch, dass ich früh, also sobald es ging, nach dem Abitur weggegangen bin von meiner Heimatstadt und auswärts an verschiedenen Orten studiert habe. Und er war schwermütig. Und diese Schwermut, die musste ich auch auf Abstand halten, um mich nicht allzu sehr zuständig für Aufhellung seiner Gemütslage zu fühlen, was Kinder ja dann natürlich tun. Ich weiß, er kam mal abends im Winter von der Arbeit und wir hatten so einen dunklen Flur in unserer Wohnung. Und ich wusste, dass er gleich den Flur betritt und dann musste er erst das Licht anmachen. Und da hatte ich eine Laterne aufgestellt mit so einer kleinen Kerze drin, die ich gebastelt hatte. Da stand also in diesem dunklen Flur so eine rot leuchtende Laterne. Oh, ich wollte ihm einfach eine Freude machen, ja. Das war aber wirklich so, am Ende habe ich verstanden, ach, ich habe da wirklich in dem Moment die Bedeutung angenommen, dass ich seinen dunklen Weg aufhelle und beleuchte und da war eben was von zu viel.
Das klingt grundsätzlich dennoch nach einem liebevollen Verhältnis, würde ich sagen.
Das stimmt schon.
Sie sind im August 1943 geboren, also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und haben vor etwa 20 Jahren, glaube ich, herausgefunden, dass Ihr Vater, dieser Vater, den Sie gerade beschrieben haben, auch als liebevollen Vater, nicht nur in die Geschäfte des NS-Rüstungsbetriebs verstrickt war, sondern dass er in seiner Firma auch tatsächlich Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Hat diese Verstrickung Ihrer Familie, Ihres Vaters auch mit dazu beigetragen, dass Sie dann 1987, also im Alter von 44 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, mit einer Ausbildung beim Erfinder der systemischen Familienaufstellung Bert Hellinger begonnen haben?
Also ob das so eins zu eins diesen direkten Zusammenhang hat, den Sie nennen, das kann ich nicht beantworten. Aber so jetzt im Nachsinnen darüber hängt das, glaube ich, schon zusammen, weil die Aufstellungsarbeit, der größte Beitrag, jedenfalls für eine ganze Weile, in Deutschland zumindest, war der, dass wir, die davon profitierten und sie dann auch angeboten haben, eine sehr wichtige Handhabe des Umgangs mit der Nazi-Vergangenheit unseres Landes bekommen haben. Dass wir Täter einbeziehen konnten, Opfer, alle, die dazwischen standen und diese enormen Familiendynamiken, die durch diese Verwicklungen eine Rolle gespielt haben. Ich erinnere mich, als ein Freund mir irgendwann mal sagte, als ich ihm sagte, ja, mein Vater hatte da eine Fabrik, er war auch nicht eingezogen und naja, hat er für die Rüstung gearbeitet. Das hatte ich mir damals auch noch nicht so klar gemacht. Also Längenmaße für Munition, das war entscheidend, damit die Geschosse funktionierten. Und dann sagte mir der Freund noch, naja, und da Zwangsarbeiter beschäftigt, haben sie alle gemacht. In dem Moment, wir waren auf einem Feld spazieren, als wenn dieser Boden verschwindet. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt, dass das diese Wirkung gehabt hätte, diese Information, die sich bestätigt hat, dass wir tatsächlich Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Und die haben nicht gerade in KZs gelebt, aber sie wurden nicht gut behandelt. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Also das waren richtig schwierige Zeiten für uns alle.
Und haben Sie mit ihm direkt auch darüber sprechen können?
Leider nie, der ist zu früh gestorben. Ich hätte das so gerne gemacht. Nicht um ihm Vorwürfe zu machen, sondern einfach aus erster Hand zu erfahren, wie war das genau? Wie war das für dich? Wie war das für dich und meine Mutter, die sich dann getrennt haben? Mein lebhaftes Interesse dafür war nach seinem Tod. Ich war Anfang 20, als er gestorben ist. Leider.
Aber in Ihren eigenen Familienaufstellungen haben Sie dieses Thema dann bearbeitet.
Ja, und da wurde mir sehr geholfen, dass ich gesehen habe, wie auch meine Bindung an meinen Vater, auch in dieser dunklen Weise, sprich Versuch, ihn zu entlasten hinsichtlich der Schuld, der NS-Schuld. Und so, das habe ich durch Aufstellung überhaupt erst kapiert. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht und die hat 10 Jahre gedauert, eine psychoanalytische Ausbildung. Die war vorbei und ich war depressiv. Das habe ich mir dann angelastet, ich habe irgendwas falsch gemacht und so. Habe dann aber eben im Laufe der späteren Jahre gemerkt, nein, das hing damit zusammen, in der ganzen Psychoanalyse dieser Zeit wurde nie die Nazi-Zeit adressiert. Obwohl unsere analytischen Lehrer und wir sowieso als deren Adepten davon tief berührt waren. Und ich eben auch. Das wurde nie angesprochen, was es bedeutet hat, wo wir standen mit unserer Familie. Das wäre gut gewesen, fand aber nicht statt.
Aber das war dann auch ein Grund mit, warum Sie dann gewechselt haben oder übergegangen sind.
Ja.
Also hauptsächlich dann mit Familienaufstellungen zu arbeiten.
Ich glaube ja. Ich war, wenn man so will, enttäuscht von der Psychoanalyse und habe die wirklich sehr sorgfältig gelernt. Davon profitiere ich jetzt immer noch. Es ist eine wunderbare Disziplin, wenn es um Beziehungsdynamiken erhellen und so geht. Aber mir hatte sie nicht geholfen. Und ich war froh, das nicht mehr mir anlasten zu müssen, sondern den ganzen Umständen, wie mit dieser Zeit umgegangen wurde, wie mit der Tatsache, dass Auschwitz existiert hat und was da passiert ist, dass das mal offen alles zur Sprache kam. Das war nicht in dieser Zeit. Und das habe ich dann durch die Aufstellungsarbeit gefunden. Bert Hellinger, den man auch natürlich zu Recht zum Teil kritisch sieht, hat das sehr fokussiert und hat sich damit sehr mutig auseinandergesetzt mit dem Nationalsozialismus.
Ich glaube, jetzt ist der Punkt, an dem Sie bitte kurz sagen, systemische Familienaufstellungen. Was ist das? Wie funktioniert das?
Normalerweise passiert das in Gruppen. Es kommt eine Gruppe zusammen und die Leute bringen Anliegen, Konflikte, Beschwerden mit. Und in der Familienaufstellung führt man ein Vorgespräch, das bestimmt, wer von den Personen, die dir wichtig sind, aus deiner Herkunft zum Beispiel, wen möchtest du sehen in einer Aufstellung? Und die entsteht so, dass derjenige dann für die genannten Personen aus dem Kreis der Gruppenteilnehmer Stellvertreter, so werden die genannt, aussucht und Stellvertreterinnen und die nach seinem Gefühl im Raum aufstellt. Dann stehen da meinetwegen 5 Personen. Das nennt man eine Aufstellung. Und das Entscheidende ist, dass wenn man als Stellvertreter aufgestellt wurde, hat man Wahrnehmungen, die oft gar nicht mal durch Information vermittelt wurden. Also jemand vertritt einen Onkel, über den wurde gar nichts weiter gesagt, außer dass er wichtig war. Und der Stellvertreter des Onkels weiß von innen heraus Details aus dessen Leben, die tatsächlich stimmen, authentisch sind. Und diese Wahrnehmungen der Stellvertreter, das sind die Wegweiser, die einen dann weiter leiten durch die Aufstellung, die auch verständlich machen, wie vielleicht der Klient, der Sohn in dieser Familie, durch die einzelnen Familienmitglieder stark beeinflusst war oder sich zum Teil mit dem einen oder anderen identifiziert hat und dadurch sieht, was ihn oder sie unfrei macht und wie das im Rahmen dieser Aufstellung und damit auch der realen Familie sich weiten und lösen kann. Also es ist ein Gruppenverfahren, was sehr erlebnisintensiv ist und in relativ kurzer Zeit auf den Punkt kommt und wirklich dann auch zu eindrücklichen und auch anhaltenden Lösungen führen kann. Das ist ja das Gute an diesem Verfahren. Es verkürzt einerseits Therapiedauern und präzisiert aber auch deren Inhalte.
Dieses Verfahren der systemischen Familienaufstellungen ist gleichzeitig immer noch nicht unumstritten, wenn man jemandem, der noch nie damit zu tun hatte, davon zu erzählen versucht, dann stößt man häufig auf große Skepsis. Wie sieht es aus? Wie weit ist die wissenschaftliche Belegbarkeit dessen, was dort passiert in diesen Aufstellungen, tatsächlich mittlerweile gegeben? Oder gibt es die gar nicht?
Naja, es gibt Outcome-Studien, also Ergebnisstudien. Da ist einiges geschehen, also die alle in eine Richtung weisen, das ist wirksam und nützlich und hat auch eine anhaltende Wirkung. Das ist ja schon mal was und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen. Und was in der Dynamik, die das hat, oder in der Kausalität, die es hat, dass dieser merkwürdige Informationsfluss von einem abwesenden Menschen, einem Onkel oder einer Mutter und dem Vertreter dieser Person, wie das stattfindet, vielleicht über den Klienten, der diese Person aufstellt, das wissen wir noch nicht. Und manche Aufsteller bemühen gerne die Quantenphysik, die sogenannten non-lokalen Wirkungen oder Verschränkungen und so. Aber ich glaube, das ist eher, ich nenne das gerne Quantenpoesie, weil diese Erklärungen sind noch nicht solide genug und nicht stichhaltig und wir müssen uns dann noch gedulden. Das ist auch nichts Besonderes. Man weiß auch von einem Schmerzmittel nicht, wie es genau wirkt, wie die molekulare und atomare Dynamik ist und doch wirkt es. Man nimmt es und nachdem man die Nebenwirkungen ausreichend studiert hat und freut sich an der Wirkung. Und so ist es da auch. Also die Tatsache, dass dieser zentrale Informationsfluss noch nicht mit unserer wissenschaftlichen Begrifflichkeit erklärbar geworden ist, spricht überhaupt nicht gegen Aufstellung.
Sie haben Ihre Ausbildung bei Bert Hellinger gemacht und haben auch vorhin schon selber angerissen kurz, dass es eben viel Kritik an Hellinger gegeben hat, an seinen publikumswirksamen Großveranstaltungen, ultra-kurz-Events hätte er veranstaltet und so. Inwiefern unterscheidet sich Ihre heutige Arbeit mit Aufstellungen von dem, was Sie damals bei Hellinger gelernt haben?
Die Kritik an ihm ist keine Kritik an der Aufstellungsarbeit, sondern an ihm persönlich, wie er gelegentlich mit Klienten umgegangen ist. Wirklich nicht angenehm, harsch, zum Teil auch verletzend. Und dann wurde dann das sehr schnell gleichgesetzt mit, das ist die Aufstellungsarbeit. Das stimmt nicht. Das ist der Stil von Bert Hellinger, wie er gelegentlich bedauerlicherweise eben praktiziert wurde. Und das hat mit der Aufstellungsarbeit nichts zu tun. In dieser Hinsicht bleibt Hellinger ein hochrangiger Pionier, der die aus verschiedenen Elementen zusammengefügt hat, die auch benennbar sind, die Quellen, also Psychodrama zum Beispiel. Und das eben zu diesem sehr wertvollen Instrument ausgearbeitet hat, das auch sich im Laufe der Zeit geändert hat. Und ich unterscheide mich im Umgang mit den Klienten von Hellinger. In einem Umgang, der diesen Klienten als die Hauptperson, als wertvoll, als ja zentral betrachtet, sind sie ja auch wirklich. Ich habe aber gar keine Mühe mit Hellinger. Ich habe lange keinen Kontakt mit ihm. Und von mir aus kann er, ist ja auch ein alter Herr, schon 93, noch das tun, was er tut. Ich bin ihm dankbar für diese Gabe der Aufstellungsarbeit und die Möglichkeit, die wesentlich zu verbessern. Und das war's.
Wenn wir jetzt wieder zu Ihrer Biografie kommen und dazu, was Sie originär gemacht haben. Sie haben schon im Jahr 2000 das Institut für Systemaufstellung und integrative Lösung in Würzburg gegründet. Was schwebte Ihnen damals genau vor? Also was wollten Sie damit aufbauen?
Den Namen dieses Instituts, das erinnere ich noch, habe ich auf einer Tagung gefunden und habe dann auf dieser Tagung auch unter diesem Namen für das Institut geworben. Und das war eine, ich weiß nicht mehr genau das Thema, wir, meine Frau Brigitta Ma und ich, wir haben für 6 Jahre im Abstand von 1 bis 2 Jahren große Tagung gemacht. Die hatten die Überschrift Konfliktfelder, -wissende Felder. Und dann ging es, glaube ich, Lösungen in Großgruppenkonflikten. Also wir hatten Interesse daran, jetzt nicht nur Therapiekontexte anzuschauen, sondern eben auch Intergruppenkonflikte, interethnische Konflikte und Institutionen, die sich damit beschäftigt haben. Und da habe ich dann diesen Namen gefunden, Systemaufstellung und integrative Lösungen. Und das hatte damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, es wäre gut, wenn die Aufstellungsarbeit eben auch im nicht nur therapeutischen Kontext ihre Nützlichkeit entfalten konnte und habe über einige Zwischenschritte dann auch eine lange Zeit, 10 oder 11 Jahre, eine Gruppe geleitet und wir haben uns mit politischen Aufstellungen beschäftigt. Also integrativ heißt einbeziehend auch größerer Kontexte. Und in dieser Gruppe, das nannte sich Internationales Forum politische Aufstellungen, die ist bis 13 oder 14 gelaufen, haben wir einfach Klienten aus der Politik, die real in der Politik arbeiten und aus diesem Bereich Fragen haben, wie sie in Wahlen ihre Anliegen wirksam präsentieren können und solche Dinge, ja. Das haben wir untersucht und das ist, finde ich, gut, also über diesen therapeutischen Tellerrand zu gucken, das gefällt mir immer noch nach wie vor. Das mag ich, dass das also nicht nur immer Therapie ist. Deswegen ist auch mehr der Ausdruck Systemaufstellungen mehr als nur familientherapeutische Familienaufstellungen führe ich da in dem Institutsnamen.
Berühmte Frauen und Männer gehen ja zum einen für ihre Taten in die Geschichte ein, aber sie gehen auch dafür in die Geschichte ein, dass sie bestimmte Begriffe geprägt haben. Und Sie haben eben schon einen Begriff erwähnt in Ihren Ausführungen, den Sie geprägt haben und der mit Ihrem Namen verbunden wird. Das ist dieser Begriff wissende Felder.
Ja.
Sie haben dazu auch ein Buch veröffentlicht, Konfliktfelder, wissende Felder, eben Systemaufstellung in der Friedens- und Versöhnungsarbeit, ja, worüber Sie jetzt schon ansatzweise gesprochen haben. Wissende Felder, was ist das?
Ich war eben nachhaltig beeindruckt von diesen Aufstellungen und was dieses Feld der Aufstellung ja für ein Wissen enthält, wie die Stellvertreter zu dem Wissen kommen, was sie da zum Ausdruck bringen. Und dann habe ich mal diesen Begriff geprägt. Das ist ein Versuch mit diesen Worten, das Geschehen, was mich so beeindruckt hat, das Feld, das ist wirklich so, da wo eine Aufstellung stattfindet, ist ein Energie- oder Informationsfeld. Und ich schätze den Begriff immer noch, aber immer noch auch als ein nicht wissenschaftlicher Begriff.
Sie haben in einer Ihrer Veranstaltungen in einem Seminar zur intensiven Selbsterfahrung gesagt, es gäbe nicht so viele unterschiedliche Arten, als Mensch zu leiden.
Ja, das stimmt.
Wie ist das genau gemeint?
Sagen wir mal so, das habe ich auf vielen Reisen gemerkt. In ganz unterschiedlichen Kulturen konnte ich dann auch die Aufstellungsarbeit anwenden. Und Kultur ist ja ein Begriff, der in bestimmten Gegenden unter bestimmten Bedingungen passiert, wo die Sprache, die Religion, Geschichte dazugehören. Und darunter sind aber die Menschen. Und ob das jetzt Chinesen sind oder Russen von der Nationalität her oder afrikanische Gruppen oder eben Deutsche oder Franzosen, das macht keinen Unterschied. Uns bewegt alle das Gleiche. Wir möchten gerne Liebe erleben, sie ausdrücken, sie empfangen, möchten ein Gefühl haben, dass wir zu der Gemeinschaft, zu der wir gehören, einen Beitrag leisten, der wertvoll ist, nicht spektakulär sein muss und wertvoll. Das ist überall das Gleiche. Das sind überall die gleichen Grundbedürfnisse. Und wenn die nicht zum Zuge kommen, entsteht Leid. Und das ähnelt sich sehr weitgehend. Und ich mache es dann immer so, wenn ich in anderen Kulturen arbeite, die mir noch nicht so vertraut sind, dann frage ich immer, wenn es zum Beispiel zum Thema Scheidung kommt oder von Abtreibung die Rede ist. Das spielte ja in China und tut es immer noch durch diese Ein-Kind-Politik eine unglaubliche Rolle. Bis 50 Abtreibungen und mehr haben Frauen dann vorgenommen. So. Dann habe ich aber immer gefragt, wie geht ihr unter diesen Bedingungen, euren kulturellen, gesellschaftlichen Bedingungen denn damit um? Und dann kommen Hinweise, wie sie damit umgehen, wie sie mit diesem abgetriebenen Kind, wie das symbolisiert wird, umgehen. Und dann nehme ich das zur Kenntnis und baue das mit ein. Und wenn ich was Eigenes aus meinem systemischen Wissen beitrage, deklariere ich das. Das haben wir herausgefunden. Ihr könnt mal überprüfen, ob das Sinn macht. Zum Beispiel ein entängstigender Umgang mit Toten. Das erinnere ich mal in Afrika. In Ruanda war ich öfter. Im Zusammenhang mit dem Genozid 1994. Da kam dann auch so die Sprache darauf, wie wir einen Weg finden können, die Toten so wahrzunehmen, dass sie uns keine Angst machen und keine Beschwörungsrituale mehr unbedingt benötigen. Das haben die Toten dann gesagt, nutzt uns gar nichts, diese Dinge. Das war für die sehr erhellend, auch wenn das entspannter zugeht und glaubhaft ist. Nicht, das war so ein kleines Moment, wo dann der Gast was beitragen konnte. Ich habe immer aufgepasst, dass ich nicht, wie habe ich das genannt, systemischen Neokolonialismus betreibe, ja? Denn das kann rasch passieren. In der Begeisterung, ich bringe euch jetzt mal was Neues bei, dann geht das eher schief.
Ich habe noch die Frage, immer noch anschließend an das, was ich vorher gefragt habe. Sie haben in diesem Seminar erwähnt, es gäbe nicht so viele unterschiedliche Arten, als Mensch zu leiden. Und das haben Sie ja jetzt auch erläutert. Daran anknüpfend, wenn es nicht so viele Arten als Mensch zu leiden gibt, gibt es denn so etwas wie den Kern des Übels, also die Hauptursache menschlichen Leids?
Na, das ist eine große Frage, da muss ich einen Moment mal innehalten. Gerade vor ein paar Tagen hörte ich jemanden wiederholen, es gibt Schmerzen, Leiden ist optional. Das ist ein bisschen idealistisch formuliert, aber vielleicht ist da was dran. Wir können unmöglich vermeiden, Schmerzen durch Krankheiten, körperliche Verletzung, Verlust. Das tut einfach weh. Und Annehmen von Schmerzen ist schwierig. Gleichwohl ist es das Beste, was passieren kann. Schmerzen sind und sind unvermeidlich, gehören zum Leben. Leiden aber kommt dazu und wird durch einen bestimmten Beitrag der Ablehnung des Nicht-Wahrhaben-Wollens hervorgerufen, ne?
Was mir gerade eingefallen ist, während ich Ihnen zugehört habe, aufgefallen ist eigentlich eher diese permanente, lebenslange Auseinandersetzung mit Leid, die Ihr Leben ja auch bedeutet. Woher schöpfen Sie Ihre Kräfte und Ihre Lebensfreude?
Naja, das klingt so, das muss per se trist sein, sich beruflich mit dem Leid zu beschäftigen. Das teile ich aber nicht. Das ist doch insofern nicht trist, weil es geht ja nicht einfach nur Leid im Zimmer sich ausbreiten zu lassen, sondern sich davon anregen zu lassen, mithilfe der eigenen Erfahrung, dem eine andere Wendung zu geben, ja, oder dem Klienten dazu einzuladen, ah, jetzt verstehe ich was, wie das zustande gekommen ist. Das ist nicht mein Fehler oder meine Dummheit, sondern das hat eine Genese und damit auch eine, ja, gewisse Handhabbarkeit. Und das heitert sofort die Atmosphäre auf. Also das klingt so verkürzt paradox, aber es liegt sehr viel Vergnügen in der Beschäftigung mit dem Leiden und der Unterstützung, da nicht beim Status quo zu bleiben. Ich war gerade gestern in der Gruppe und da ist uns aufgefallen, obwohl es richtig deftige Themen waren, es geht so heiter zu. Und wir waren uns alle einig, das liegt nicht daran, dass wir ständig verleugnen, was da schwierig ist, sondern in dem Umgang sich auf eine wirklich interessierte, aber auch natürlich zuversichtliche Weise damit zu beschäftigen, führt zu einer gewissen Heiterkeit. Dann haben Witze sogar Platz oder sind sogar erwünscht. Ja, das ist merkwürdig, dass Leiden und Beschäftigung mit Leiden sowas mit sich bringen kann. Ist aber so.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Arzt, Psychotherapeuten und Systemaufsteller Albrecht Mahr. Herr Mahr, Sie haben über die Grenzen Deutschlands hinausgewirkt. Das haben wir jetzt schon verschiedentlich gehört in diesem Gespräch. Zum Beispiel durch die Initiierung internationaler Kongresse zum Thema Friedens- und Versöhnungsarbeit. Dann hat Ihre Frau Brigitta Mahr ab 2003 den Verein Friendship Across Borders gegründet. Mhm. Eine Initiative, die der Verständigung und Versöhnung zwischen jungen Erwachsenen aus Israel und Deutschland und Palästina dienen soll. Sie haben diese Gründung auch durch Ihre eigene Arbeit unterstützt. Nochmal ganz explizit, wie sah diese Unterstützung konkret aus? Naja,
dieses Projekt ist ganz eindeutig und ganz überwiegend durch meine Frau ins Leben gerufen worden. Und ja, meine Unterstützung bestand in Finanzierung und dann aber auch gezielter, gelegentlich bei den Zusammenkünften dieses Projektes durch Aufstellungsarbeit. Für die Israelis war es wichtig, wahrgenommen zu werden in der Bedeutung, den der Holocaust für sie hat. Also da wurden dann Familien, israelische, jüdische Familien, die schwere Verluste hatten im Holocaust. Also diese im Holocaust Getöteten waren Teil der Aufstellung und haben wieder wunderbare Beiträge geleistet, was man diesen schrecklich Umgebrachten überhaupt nicht nahegelegt hatte. Und da waren die Palästinenser mehr hoffentlich verstehende Beobachter gegenüber den Israelis, um zu sehen, was ihnen das bedeutet, ne? Ja, also in dieser Weise konnte ich Aufstellungen anbieten.
Und da hat sich gezeigt, dass diese Methode eben auch sehr wohl grenzüberschreitend und zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen
absolut
wirkt.
Ja, ja.
Und Sie sind auch nach Ruanda gereist und haben dort zumindest ansatzweise auch mit Aufstellungen?
Nee, nicht nur ansatzweise. In Ruanda gab es ja 1994 einen Genozid von Hutus an den Tutsis. Und ich bin das erste Mal in Ruanda, glaube ich, 10 Jahre danach gewesen. Und über verschiedene Kontakte. Und dort waren eben Teilnehmer in diesen Gruppen, die irgendwie in den beraterischen, sozialarbeiterischen, sozialtherapeutischen Bereich tätig waren, selber Opfer waren, also Überlebende. Und es waren überwiegend erstmal lange Zeit nur Überlebende von Opfern. Und da haben wir mit Aufstellungen gesehen, was können sie in ihrer Arbeit im Umgang mit Opfern tun und langsam in ihrer Arbeit mit Tätern in Gefängnissen. Das war erst gar nicht möglich, also die Anerkennung. Es war erst ganz spät möglich, dass mal jemand dort sagte in einem Projekt, na, die Täter sind ja auch traumatisiert. Die müssen die Bürde tragen, dass sie geschlachtet haben. Und das war wie eine Offenbarung. Ich konnte das auch nicht forcieren in den Jahren davor. Und dann haben sie noch keine Täter eingeladen, aber wir haben dann Täter in Stellvertretungen gehabt, um überhaupt mal sich daran zu tasten, was da sozialtherapeutisch wohl möglich sein könnte. So, also das waren die Inhalte von Aufstellungen.
Ja, Sie schreiben in dem Bericht, den Sie dazu verfasst haben im Internet, der auf Ihrer Seite steht, über Ruanda, In Ruanda werden wir daran erinnert, dass wir noch keine angemessenen Bilder, Vorstellungen und Konzepte des Bösen entwickelt haben, die ihm neben der Liebe und dem Guten einen gleichwertigen und notwendigen Platz im Ganzen einräumt. Das war ja im Prinzip das auch, was Sie gerade gesagt hatten, mit den Tätern in Ruanda. Interessant finde ich auch, dass Sie schreiben, das Böse ließe sich Ihrer Meinung nach nicht angemessen als ein Versagen der Liebe und ihrer Ordnung erklären und damit bei entsprechenden Bemühungen als prinzipiell vermeidbar. Heißt das, es gibt einfach böse Menschen, mit deren Existenz wir uns arrangieren müssen?
Das habe ich damals gemeint, weil ich ratlos war. Mhm. Und ich bin immer noch ratlos. In diesem Punkt kann ich nicht behaupten, dass ich dazu mehr sagen könnte, als ich damals versucht habe. Fokussiert auf schreckliche Ereignisse und die dabei beteiligt waren, ist es sehr schwer, sich der Möglichkeit zu entziehen, da passieren einfach böse Sachen, die auch nicht einfach reduzierbar sind, weil die hungern müssen, werden sie böse oder so. Wenn ich jetzt sagen sollte, ja, ob ich denn mehr wüsste oder meine zu verstehen, was das Böse betrifft zu diesem Zeitpunkt, dann kann ich sagen, nein, ich stehe davor wie vor einem Rätsel, ich weiß einfach nicht. Und muss mich darauf beschränken, wenn es denn stattfindet und es erreicht mich und uns und so gut ich kann, damit umzugehen und mich und meine Nächsten oder meine Leute in Schutz zu nehmen, so gut es geht. Aber ich kann die Frage an die Sie erinnern, die ist eine große Frage, so zum Wesen des Bösen. Und gibt es das nicht mehr abgeleitet von etwas, sondern grundsätzlich, kann ich nichts Neues sagen. Ich weiß es einfach nicht.
Das ist ja auch die Frage, was bedeutet das für den Umgang mit Kriegen? Also wie etwa jetzt, wir erleben in Syrien und überall auf der Welt, aber in Syrien im Moment gerade sehr präsent.
Da antworte ich jetzt zu meiner Erleichterung so. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Steven Pinker, jetzt nicht in unserem Gespräch, aber in anderen Zusammenhängen erwähnt habe. Das ist ein Harvard-Psychologe, der stellt fest, und zwar extrem gut nachgewiesen, fundiert durch Forschung und so, dass wir heute in der friedfertigsten Epoche der Menschheit leben. Was er untersucht hat, ist seit dem Sesshaftwerden, das war vor 12.000 Jahren, und die Zeugnisse über Gewaltanwendung. Und das ist, wenn man seine beiden Bücher, zwei dazu geschrieben, das Grundlagenwerk heißt Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit. Wenn man sich das zu Gemüte führt, sieht man einfach, dass das stimmt, inklusive zweier Weltkriege, Holocaust im letzten Jahrhundert. Und einschließlich, die Daten sind dann noch nicht ausführlich genug, der Zeit danach bis zum Beginn des Syrienkrieges. Gilt das? Und es kann sein und wird wahrscheinlich so sein, dass auch der in der globalen und Langzeitperspektive diesen Trend nicht aushebelt, obwohl er in sich entsetzlich ist. Mhm. Und auch in der ganzen Zeit, die Pinker beforscht, gab es entsetzliche, lokale, schreckliche Gewalttätigkeiten. Es ist eine globale Aussage, die aber, das will ich nochmal betonen, extrem gut belegt ist. Und jetzt soll man mit Krieg umgehen. Ich kann das nicht beantworten. Ich nehme mich dann einen Moment zurück und erinnere mich daran, ja, furchtbar, was da geschieht und wir wissen nicht, wie das zu Ende geht. In dieser hyperkomplexen, ich weiß nicht, wie viele Parteien da wechselweise Krieg miteinander führen und wechseln und wie das ausgehen kann. Und es stimmt trotzdem. Wir leben in der eindeutig bei weitem friedfertigsten Epoche der Menschheit. Wenn man die lokalen Nachrichten sieht und dann diese Befunde dagegen hält, das ist sehr herausfordernd. Aber das gefällt mir, dass ich mich da nicht verliere, also angesichts dessen, was in Syrien gerade passiert. Ein anderer Autor, den ich in meinem Buch auch erwähnt habe, nur ganz kurz noch dazu, ganz ähnlich, Hans Rosling heißt er, der hat sich zur Aufgabe gemacht, der Menschheit klarzumachen, was alles gut läuft und macht das didaktisch sehr geschickt. Und macht uns klar, wir sind immer geneigt, die negativen Möglichkeiten, also welche Quote hat inzwischen die Alphabetisierung erreicht und so. Wunderbare Spitzenwerte. Und wir haben eine merkwürdige Neigung, das noch zum Schluss negative Nachrichten für wirklicher zu halten als positive. Ist doch eine merkwürdige Neigung. Und ich finde, das sollten wir zur Kenntnis nehmen und uns mit diesem Hang zum Betroffensein und zum Negativen und zum Beklagen der Umstände etwas zurückhaltend sein und dieser gewissen Sucht zum Negativen etwas vorsichtig zu begegnen. Ja?
Also ein vorsichtiger Hang doch hin zu dem Glauben an eine positive Entwicklung, sehr, sehr langfristig gesehen.
Ja, über lange Zeiträume,
ja, über sehr lange
und global.
Zeiträume.
Ja, lokal
aber
nie.
Ich will die Sendung jetzt noch nicht zu Ende sehen, sondern ich möchte noch ein bisschen weiterreden. Dieses auf lange Zeit gesehen, dieses positive Entwicklung, das Bestreben, das Positive zu sehen, bei Ihnen kann ich jetzt feststellen, wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf Ihre originäre Tätigkeit als Psychotherapeut und wenn Sie sich angucken, da die Entwicklung, haben psychische und psychiatrische Erkrankungen in der Bevölkerung Ihrem Eindruck nach durch die diversen Einflüsse, die es über die Jahrzehnte gegeben hat, die vergangenen Jahrzehnte, abgenommen, zugenommen, kann man sowas überhaupt sagen? Sich einfach nur verändert?
Letzteres sicher. Mhm. Und über Zu- und Abnahme kann ich keine Aussagen machen, denen ich selbst glauben würde. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt bei mir so eine Antwort, macht auch nichts. Es gibt genügend Anlässe, sich Gedanken zu machen, wie leidvolle Zustände reduziert werden können und was ich mit meinen Möglichkeiten dazu beitragen kann. Das kommt mir fast ein bisschen vermessen von mir vorzustellen. Also Psychotherapie, die es ja, sagen wir mal, grob seit 1900 gibt, also im formalen Sinne mit Freuds Traumdeutung, müsste eigentlich zur Leidabnahme geführt haben. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das folgt Gesetzmäßigkeiten, die nicht durch Psychotherapie außer Kraft gesetzt werden können. Und, das mag so sein, es lohnt sich sehr, sich darum zu kümmern, wie können wir das verbessern, was wir tun? Und es macht viel Spaß, diese Frage sich zu stellen. Viel Vergnügen.
Sie haben sich diese Frage ja auch gestellt und haben die auch beantwortet in vielfacher Weise, aber unter anderem damit, dass Sie Ihr letztes Buch verfasst haben. Da geht es ums Erwachsensein. Das Buch trägt den Titel Von den Illusionen einer unbeschwerten Kindheit und dem Glück, erwachsen zu sein. Und im Klappentext dieses Buches heißt es, Albrecht Marx gibt weltweit Trainings in der Kunst des Erwachsenseins. Da stecken gleich mehrere Fragen drin. Also zuerst das Glück, erwachsen zu sein. Worin besteht dieses Glück?
Naja, Erwachsensein ist ein anderes Wort für ein verglichen zum Kindlichen, ein weiteres Bewusstsein zu haben. Das heißt, mehr Wirklichkeit wahrzunehmen, mehr angemessene Verknüpfung von Ursache-Wirkung-Kontexten. Und das allein ist angenehm, ist erleichternd, ist wohltuend. Wenn uns das mehr gelingt als noch vor 3 Tagen oder so. Und es ist eine Form von Glück, ja? Ist eine Form von Glück. Also das Glück eines Bewusstseins, das mehr Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt und weniger ausklammert. Das kann jeder bestätigen, der mal so eine kleine Bewusstwerdung erlebt hat. Ach, so ist das. Das habe ich ganz anders gesehen. Und meistens ist das Anderssehen eines, was einen irgendwie belastet oder einem das Leben schwer macht. Insofern ist weiteres Bewusstsein, erwachsenes Bewusstsein, tatsächlich ein spürbares Glücksmoment.
Und dann ist da ja eben die Rede vom Trainieren der Kunst des Erwachsenseins. Mhm. Wie lässt sich das trainieren?
Es gibt so einen Begriff aus einem anderen Trainingskontext, Ritwan-Training, der heißt Liebe zur Wahrheit. Und man kann das sogar auch ein bisschen noch spielerischer sagen, Lust an der Wahrheit. Mich interessiert wirklich, wie hängt denn das zusammen? Was ist denn los? Ich lege mich ins Bett und kriege Angst, ja? Also, ist doch merkwürdig. Und diese Haltung dazu, das ist ja unangenehm, ich lege mich ins Bett und habe Angst, aber die Haltung dazu, ich möchte wirklich wissen, was ist da los? Dieses Fragende, Suchende, auch Neugierige, als ein ganz positiver Begriff. Diese Haltung fördert, meinetwegen trainiert, Bewusstwerdung. Wenn das so eine Grundhaltung ist, wenn es anhaltend interessant ist, ich möchte das wirklich verstehen, was uns auch immer begegnet. Ich nenne es jetzt ruhig mal so mit diesem etwas hohen Begriff Liebe zur Wahrheit oder Neugier am Verstehen, etwas anders formuliert. Das ist Training von Erwachsensein, ja. Und nicht etwa Erwachsensein, das habe ich da ja auch öfter mal erwähnt, das wirkt ja öfter so, ach Gott, noch mehr Verantwortung, noch mehr Arbeit, noch mehr. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es hat nur ausschließlich Vorteile. Erwachsen, bewusster, mehr wahrnehmend zu sein. Nur Vorteile. Das ist ein reines Vergnügen.
Sie nennen 3 Punkte Essenz des Erwachsenseins. Selbst untersuchen statt zu glauben, die eigene Pest lieben und also, aufgeben und ins Bodenlose fallen. Das finde ich eigentlich sehr schön zusammengefasst. Ich meine, die eigene Pest lieben klingt zwar nicht so angenehm.
Nee, das müsste man natürlich erläutern, wenn man nur diese Stichworte liest, auch ins Bodenlose fallen. Das klingt ja nicht so angenehm. Das bezieht sich zum Teil auf Erfahrung und so. Mhm. Im Prinzip stimmt das schon. Aber wenn jemand nur diese Stichworte hört, dann tickt er noch.
Ich will nicht erwachsen.
Nee, ich will nicht erwachsen. Der tickt nicht ganz richtig. Ne?
Sie haben ja auch angefangen, schon seit längerem, machen das schon seit längerem, Zen zu praktizieren. Zen, was ja eine Praxis ist, in der man Gedanken zwar kommen lassen kann, aber sie dann auch wieder loslassen soll. Hm. Ich habe mich gefragt, Zen praktizieren und Systemaufstellungen, wie passt das zusammen?
Bestens. Also diese Zen-Phase, die hat lang gedauert, aber formeller habe ich es dann 11 Jahre lang hier und der Pater Williges Jäger, der in Würzburg im Haus St. Benedikt tätig war, jetzt in Holzkirchen. Und Zen, wenn man das sich so vorstellt, man nimmt sich Ruhe, ganz zu sich zu kommen. Ja? Und da gibt es bestimmte Techniken, auf dem Atem achten oder so. Und nimmt sich die Zeit, die ungestörte Zeit dazu. Das ist eine sehr angenehme Unterstützung der Aufstellungsarbeit, die auch am besten funktioniert, wenn der Aufstellungsleiter in einem bei sich versammelten Zustand ist. Das passt bestens zusammen. Ne? Das ist nicht nur nicht unverträglich, sondern bestens verträglich.
Bestens verträglich. Ja. Würden Sie denn sagen, dass Sie im Laufe Ihres Lebens, Sie werden dieses Jahr 75, bei Männern darf man das ja sagen, dass Sie also im Laufe Ihres Lebens spiritueller geworden sind?
Ja, das bleibt nicht aus. Also, wobei das klingt ein bisschen komisch, ja. Aber es hat mich halt immer interessiert, was Spiritualität bedeutet. Und im Moment würde ich das, kann ich auch kurz sagen, so formulieren. Spiritualität bedeutet, die Bereiche immer bewusster werden zu lassen, die man essentiell nennen kann. Das heißt, das sind die, die nicht durch die Biografie geprägt sind. Denn wir haben auch etwas, was wir mitbringen, Qualitäten, essentielle Qualitäten. Und die treffen dann auf Biografie und das gibt ein interessantes Ineinanderwirken. Und das ausdrückliche Interesse an diesen essentiellen Qualitäten, eine davon war Neugier. Das ist eine Herzensqualität. Ah, ich möchte das wissen. Ja? Eine andere ist Wert. Ich bin nicht wert, weil ich das mir verdient habe oder Leistungen erbracht habe, sondern weil ich bin. Und diesen Bereich zu erkunden, hat mich immer anhaltend und immer mehr interessiert. Insofern bin ich vermutlich spiritueller geworden. Naja, soll mir recht sein.
Und was hat sich Albrecht Mahr für die kommenden Jahre noch vorgenommen?
Ja, das weiterzumachen. Das ist so ja, auch vergnüglich, ja, diese essentielle Tatsächlichkeit zur Geltung zu bringen. Das ist einfach überall wohltuend, ja, in Beziehungen, ob ich allein bin oder mit Familie oder bei der Arbeit. Das hat unabsehbar weiter folgende Vorteile. Da brauche ich nichts Neues. Das reicht.